Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Das gab es schon mal. Die Welt hat schon einmal bewiesen, dass eine Seuche zu besiegen ist. Die Pocken galten 1980 als ausgerottet, dank einer erfolgreichen Impfkampagne und einer Impfpflicht, auch in Deutschland. Schon damals war das umstritten und heute wie damals wird massenhaftes Impfen nicht sofort helfen, die Neuinfektionen zu drücken. Doch aktuelle Studien bestätigen, dass vor allem Ungeimpfte das Infektionsgeschehen vorantreiben. Und deshalb macht die künftige Ampelkoalition nun Druck beim Impfen, auch wenn der Stoff noch an allen Ecken und Enden fehlt, wie Caroline Wissing berichtet.
30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das Ziel der Politik. 140 schaffen sie heute Nachmittag in der Praxis bei Hausarzt Daniel Heinemann in Mülheim an der Ruhr. Auch Erstimpfungen wie bei dieser 86-Jährigen. Warum erst jetzt?
Weil ich bis jetzt noch keinen Grund gesehen habe.
Impfen im Minutentakt. Es ist Stress, auch jetzt schon. Wie sie noch einen Gang höher schalten sollen, weiß Heinemann nicht.
Ich denke, wenn wir genug Impfstoff in den nächsten Wochen geliefert bekommen würden, könnten wir das gemeinsam auch hinbekommen. Aber daran wird es wahrscheinlich scheitern, denn schon jetzt gibt es ja Impfstoffknappheit bei BioNTech und wahrscheinlich auch bei Moderna.
Samira Urban macht für die Praxis die Bestellungen bei der Großapotheke. Vor allem von BioNTech bekommen sie nicht so viel, wie sie gern hätten.
Ich habe für diese Woche 50 Vialen bestellt und angekommen sind 23. Und der Apotheker hat auch schon gesagt, dass es nächste Woche wahrscheinlich wieder deutlich weniger wird.
In dieser Impfstelle in Bonn haben sie diese Woche nur 48 Dosen BioNTech bekommen, bei 600 Impfungen pro Tag. Für Schwangere und unter 30-Jährige, für die BioNTech empfohlen ist, hat Ärztin Miriam Heppner-Textor daher kein Angebot mehr.
Also es ist so, dass wir jetzt in der fatalen Situation sind, dass wir viele junge Menschen, die impfwillig sind und von uns geimpft werden wollten, nach Hause schicken müssen.
Hier fehlt es an Impfstoff, woanders an Impfbereitschaft. Bund und Länder können sich deswegen vorstellen, bis März eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. Denn nur so kann die erforderliche Impfquote erreicht werden. Deswegen spricht sich auch der Epidemiologe Hajo Zeeb dafür aus.
Ich bin bestimmt kein ganz überzeugter Verfechter der Impfpflicht gewesen, weil ich eben zum Beispiel hier auch in Bremen, wo ich bin, gesehen habe, dass wir auch viel erreichen können mit guten anderen Ansätzen. Aber das hat eben nicht überall geklappt. Und wir sehen halt, wir brauchen diese hohe Impfrate ganz einfach, um auch über mittel- und längerfristige Entwicklungen wirklich Herr der Lage zu bleiben.
In der Bevölkerung gehen die Meinungen zur Impfpflicht auseinander, auch hier an einer Teststelle in Duisburg.
Ist ein schwieriges Thema. Also ich bin generell nicht wirklich für die Pflicht, obwohl ich selber geimpft bin.
Ich finde es gut, dass vielleicht mal was durchgesetzt wird und dann einfach mal gesagt wird, konsequent, so auch wenn es jetzt einen kleinen Teil der Bevölkerung nicht passt, ihr müsst euch impfen lassen, fertig.
Das sollte jeder selber für sich entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht.
Möchten Sie sich impfen lassen?
Nein, möchte ich nicht.
Welche Folgen das haben könnte, darüber macht sie sich jetzt Gedanken.
Sprechen wir über die, deretwegen vor allem diese Pflicht nun kommen soll, über die Ungeimpften und zwar mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti. Hallo, guten Abend, Frau Lamberti.
Einen schönen guten Abend.
Wie hoch stehen die Chancen, dass eine Impfpflicht die bisherigen Ungeimpften dazu bewegen kann, ihre Meinung zu ändern?
Man darf natürlich nicht ungeimpfte Menschen einfach in einen Topf werfen. Es gibt die, die wirklich Ängste haben. Manche haben praktische Barrieren, etwa eine alleinerziehendes Elternteil mit vielen Kindern. Und andere sind wirkliche Impfgegner, die an Verschwörungen glauben, die meinen, Covid-19 würde es nicht geben. Und je nachdem unterscheiden sich auch die Reaktionen. Es gibt die, für die eine Impfpflicht vielleicht sogar entlastend sein kann. Sie müssen sich dann keine Gedanken mehr machen. Aber auch die, die mit einer stärkeren Reaktanz wahrscheinlich reagieren werden, also aggressiver werden, lauter werden und versuchen, sich dagegen zu wehren.
Sprechen wir vielleicht über die Letzteren. Wer sind die aus dem harten Kern? Sind das alles Verschwörungsideologen? Aus welchem Milieu stammen die?
Es ist so, dass wenn man insgesamt auf Menschen schaut, die nicht geimpft sind, der Verschwörungsglaube eklatant höher ist als bei Menschen, die haben sich impfen lassen. Es gibt einige, die man eben jetzt gerade in Sachsen auf der Straße sieht, die sich hier zusammentun und ja, scheinbar gegen die Maßnahmen protestieren. Aber wir sehen schon auch in Studien von vor der Pandemie, dass eine radikale Ablehnung von Impfungen mit einem verstärkten Verschwörungsglauben einhergeht. Und da kann natürlich dann auch sowas wie eine Teilnahme an den Demonstrationen oder Informationen über Telegram beziehen mit reinspielen.
Jetzt hören wir immer häufiger, Ärztinnen werden bedroht, wenn sie zur Impfung einladen, oder Kassierer, wenn sie andere bitten, die Maske aufzusetzen. Ist die Gewaltbereitschaft gestiegen?
Ein Problem ist, dass es bis jetzt keine systematische Erfassung gibt, all der, ich nenne es jetzt mal Corona-Gewalt, die wir so sehen. Zum einen, was wir aber gerade beobachten können, ist, dass es ja insbesondere in Sachsen zu vermehrten Demonstrationen kommt, in denen Maßnahmen nicht eingehalten werden. Es wird da auch immer mehr auch vor Kliniken direkt demonstriert. Und da kommt es immer wieder zu Zwischenstößen mit der Polizei. Es kommt zu Gewalt gegen die Presse. Daneben sehen wir aber auch eben, was Sie gerade ansprachen, Bedrohungen im Alltag, die jetzt gar nicht so organisiert sind. Es kommt zu Übergriffen auf Supermarktmitarbeiterinnen, mobile Impfteams, Testzentren, die schließen. Da sehe ich schon einen Anstieg der Gewalt, soweit man das sagen kann. Und wir haben natürlich auch den digitalen Raum, vor allem da auch Telegram. Und dort sieht man ja Tribunalforderungen, Bedrohungen von einzelnen Ärztinnen, Ärzten und schon eine Verstärkung der Gewalt aufgrund der Frustration innerhalb der Szene, aber auch begründet durch die Verschärfung der Maßnahmen.
Das BKA schätzt die Impfgegner und diese Querdenkerszene mittlerweile als, wie es heißt, relevantes Risiko ein in Bezug auf Angriffe auf Arztpraxen oder Impfzentren. Das heißt, ist es möglich, dass sich solche Taten wiederholen wie die in Idar-Oberstein, als ein Kassierer erschossen wurde, nachdem er auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte?
Ich hoffe natürlich nicht, dass es sich wiederholt, aber ich sehe da wirklich ein enormes Gewaltpotenzial im digitalen Raum, in den Zusammenschlüssen dort. Und man muss zumindest versuchen, sich davor zu schützen, dass es nochmal zu so einer schrecklichen Tat kommt, als Gesellschaft, als Staat aber auch. Und gerade die, die jetzt besonders bedroht sind, also impfende Ärzte, die Impfzentren, die Testzentren, gegen die immer wieder mobilisiert wird, dass man da Sicherheit einfach stark mitdenkt.
Haben die Behörden diese Gefahr auf dem Schirm?
Ich denke, sie kriegen es schon mit. Ob sie aber immer adäquat reagieren, ist natürlich eine andere Frage. Gerade digitale Gewalt wurde lange verharmlost. Die schien nicht real zu sein, aber hat natürlich für Betroffene reale Konsequenzen. Wenn man jetzt auf die Demonstrationen blickt, über die ganze Pandemie, aber auch jetzt die letzten Tage, ist es leider so, dass von der Polizei häufig nicht eingegriffen wurde, dass nicht agiert wurde oder nicht ausreichend agiert wurde. Und das sendet schon Signale in dieses Milieu. Zum einen, dass sie ja scheinbar auf der richtigen Seite stehen würden, dass sie ja nichts Schlimmes tun würden. Das bestärkt sie. Aber teilweise wird dann auch davon ausgegangen, dass die Polizei Verbündete seien. Also hier ist es schon wichtig zu reagieren durch die Sicherheitsbehörden insgesamt. Mhm.
Es steigt ja auch die Unzufriedenheit der Geimpften, die in der Pandemie immer allen Regeln gefolgt sind und die jetzt sagen, es kann doch nicht sein, dass eine Minderheit über das Leben der Mehrheit bestimmt. Wie kriegen wir das wieder gedreht? Was raten Sie der Politik?
Ja, das ist ein Problem. Man sieht es auch schon in Zahlen, dass das Vertrauen gerade heruntergeht. Ich denke, was hier jetzt gerade wichtig ist, Maßnahmen zu beschließen, die eben zeigen, es passiert etwas, Menschen werden in die Verantwortung genommen und dieses soziale Trittbrettfahren, was eben gerade passiert bei Ungeimpften, dass das so nicht mehr einfach möglich ist.
Sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Danke für das Gespräch.
Gerne doch.
Und wir haben vor der Sendung gesprochen. Radikale Kritiker sprechen von Impfdiktatur in Deutschland und Impfapartheid. Und sie denken deshalb an Widerstand, gar an Bürgerkrieg. Das sind zwar auch Begriffe aus der Querdenkerszene, nur in diesem Falle stammen sie aus Spitzenkreisen der AfD. Meine Kollegen Johannes Reichert, Sammy Kamis und Wigbert Löhr konnten Chats nachlesen auf Telegram. Chats der sogenannten alternativen Nachrichtengruppe Bayern, in der sich auch 27 Abgeordnete der AfD ausgetauscht haben, auch über eine, Zitat, totale Revolution in der Bundesrepublik.
Mit ihrem Bürgermobil ist die Landtags-AfD jede Woche unterwegs in Bayern. Die Partei gibt sich hier bodenständig und vernünftig. Chatinhalte zeigen jetzt, intern äußern sich Mitglieder radikaler. In der alternativen Nachrichtengruppe Bayern, einem AfD-Chat im Nachrichtendienst Telegram, tauschen sich mehr als 200 bayerische Mitglieder aus, unter ihnen auch Parteivorstände und so gut wie alle bayerischen Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Dem BR wurden mehr als 160.000 Nachrichten zugespielt, aus dem Zeitraum von Ende 2017 bis Mitte dieses Jahres, darin auch Hetze gegen Corona-Maßnahmen. Der Bundestagsabgeordnete Peter Böhringer etwa schreibt: Das Robert-Koch-Institut, ja, das ist eine böse Verschwörerinstitution. Der stellvertretende Landesvorsitzende Rainer Rothfuß behauptet sogar:
Die Impfung ist ein Verbrechen an der Menschheit, ein Genozid an den reichen Europäern und Nordamerikanern.
Andere zeigen, was sie von Demokratie halten. Alois Ostermeier, bis heute Morgen noch Kreisvorsitzender der AfD Miesbach, behauptet: Ohne Umsturz und Revolution erreichen wir hier keinen Kurswechsel mehr. Wir brauchen die totale Revolution. Georg Hock aus dem aktuellen Landesvorstand findet:
Absolute Zustimmung.
Und so sieht es auch Anne Zyron, Abgeordnete aus dem Bayerischen Landtag.
Ich denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden.
Auf Anrufe und E-Mails reagiert die Abgeordnete nicht. Umsturzfantasien, dabei betont die AfD stets, fest auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Verfassungsrechtler sehen darin Lippenbekenntnisse und Anlass für die Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz.
Aus rechtlicher Sicht kommt es nicht darauf an, wie man sich selbst bezeichnet, sondern wie man durch sein Verhalten, seine Äußerung und seine Programmatik sich inhaltlich positioniert. Und das steht im offenen Kontrast zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Der AfD-Landeschef in Bayern, Stefan Protschka, ist einer der Administratoren des Chats und schreibt dort auch selbst. Von den Bürgerkriegsfantasien distanziert sich der Bundestagsabgeordnete nicht.
Was denken Sie bei diesen Aussagen?
Meine, solche Aussagen werden intern diskutiert, aber nicht mit der Presse.
Befürworten Sie solche Aussagen, Umsturzgedanken?
Solche Sachen werden intern diskutiert, auch im Landesvorstand, aber mit Sicherheit nicht mit der Presse.
Der interne Chat der AfD Bayern dürfte auch den Verfassungsschutz interessieren, auf Landes- und auf Bundesebene.
Die AfD und ihr Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dazu die Meinung von Martin Schmidt vom Südwestrundfunk.
Überrascht Sie das noch? AfDler, die von der Revolution träumen, vom Bürgerkrieg, vom Anzünden der Politik als letzter verbliebener Chance raus aus einer irgendwie daher behaupteten Diktatur? Schockt Sie das noch? Mich auf den ersten Blick auch nicht. Irgendwie so erwartbar, ja doch längst geahnt, gewusst, schon mal gehört. Abstumpfen, leider so gefährlich. Denn während die einen noch fantasieren, sind andere aus der Partei schon auf der Straße, gerade gegen die Corona-Maßnahmen, verbreiten Fake News, verharmlosen, wiegeln auf. Vor allem die Rechtsextremen, die in der AfD längst den Ton vorgeben. Mit einer Rhetorikmischung aus Fackeln und Mistgabeln auf den Marktplätzen. Mit Wut und Hass auf die, die im Land Verantwortung übernehmen. Wie eiskalt sie damit auch all die verhöhnen, die durch das Virus Menschen verloren haben, die in den Krankenhäusern am Limit arbeiten und die anstacheln, die hinter all dem nur eine große Weltverschwörung wissen, fast traurig, wenn es nicht so gefährlich wäre. Denn die Stimmung bei den Corona-Verharmlosern droht mehr und mehr zu kippen mit jeder weiteren Anti-Corona-Maßnahme. Unbedingt muss der Verfassungsschutz die AfD beobachten und die im Blick behalten, die sich durch Worte zu Taten hinreißen lassen könnten. Bloß nicht achselzuckend abtun. Wer abstumpft, der verharmlost.
Die Meinung von Martin Schmidt. Weltpolitik. Und die ist dieser Tage ganz schön nervös. Hier an der Grenze zur Ukraine hat der russische Präsident Panzer und schweres Gerät aufgefahren. Und damit schon eines erreicht, die Aufmerksamkeit der Amerikaner und der NATO. Die Außenminister des Bündnisses haben gerade in Lettland getagt und sorgen sich, dass Putin eben nicht nur drohen, sondern wirklich einmarschieren könnte in die Ukraine. Was dramatische Folgen hätte für die ganze Region und auch für Russland selbst, nämlich noch härtere Sanktionen des Westens. Deshalb ist dieser Konflikt zumindest bislang ein Krieg der Worte, wie Demian von Osten berichtet.
Es mag die gute Nachricht des Tages sein, dass im Ostukraine-Konflikt doch alle Seiten irgendwie reden wollen. Nur worüber, da gibt es Unterschiede. In Moskau tritt Russlands Präsident Putin heute vor Botschaftern auf. Er wirft dem Westen vor, die NATO trotz anderslautender Zusagen bis in die Nähe russischer Grenzen ausgedehnt zu haben. Wir werden auf konkrete Vereinbarungen bestehen, um auszuschließen, dass sich die NATO noch weiter Richtung Osten ausdehnt und für uns bedrohliche Waffensysteme nahe dem russischen Territorium aufstellt. Putin meint die Ukraine. Dorthin haben die Amerikaner Javelin-Panzerabwehrwaffen und Patrouillenboote geliefert. Aus dem NATO-Land Türkei kommen Bayraktar-Drohnen. Im Oktober hat die Ukraine diese Drohnen erstmals in der umkämpften Ostukraine gegen Rebellen eingesetzt. Wegen der russischen Unterstützung der Rebellen sagt Ukraines Präsident Selenskyj dieser Tage immer wieder, er wolle auch reden, aber eben mit Russland direkt. Selenskyj heute im Parlament. Wir müssen die Wahrheit sagen, wir können den Krieg nicht stoppen ohne direkte Verhandlungen mit Russland. Auch weil Russland mal wieder seine Truppen Richtung ukrainische Grenze schickt. Im Netz kursieren seit Wochen Videos von Panzertransporten. Auf Satellitenaufnahmen ist ein russisches Militärlager zu sehen, errichtet nur ein paar hundert Kilometer von der Ukraine entfernt. Russland bedroht die Ukraine dabei von vielen Seiten. Im Osten über die von Russland unterstützten Rebellenrepubliken Donetsk und Lugansk. Im Süden über das Schwarze Meer und die annektierte Halbinsel Krim. Im Norden über die russisch-ukrainische Grenze sowie durch das verbündete Belarus. Experten beobachten, dass sich Russland in letzter Zeit nicht mehr kompromissbereit gibt. Putin möchte mit Hilfe militärischer Stärke und einer militärischen Eskalation zeigen, dass es sinnlos ist, auf Russland Druck auszuüben. Doch Druck kommt heute vom NATO-Außenministertreffen in Riga.
We don't know.
Wir wissen derzeit nicht, ob Putin eine Entscheidung für eine Invasion der Ukraine getroffen hat. Aber wir wissen, dass er die Möglichkeiten schafft, kurzfristig entscheiden zu können. Reden will aber auch Blinken erstmal weiter. Morgen will er sich in Stockholm mit Russlands Außenminister Lavrov zum Gespräch treffen.
Unser Europakorrespondent Markus Preis hat das NATO-Treffen in Riga beobachtet. Markus, ja, was wird da morgen bei dem Treffen geschehen? Was wird Außenminister Blinken seinem russischen Kollegen sagen?
Ja, zum einen ganz klar, dass die NATO erwartet, dass Russland die Truppen von der Grenze wieder zurückzieht. Und er wird seinem russischen Kollegen auch nochmal deutlich machen, dass wenn es wirklich zu einem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine kommt, dass das einen hohen Preis haben wird. Außenminister Blinken hat heute gesagt, dass man über sogenannte High-Impact-Sanctions spricht, also Sanktionen mit großer Wirkung, auch solche, die man bisher eben nicht erlassen hat. Was könnte das zum Beispiel sein? Eine, die immer wieder genannt wird, ist, dass man Russland vom internationalen Zahlungssystem abschneidet. Also, dass es fast unmöglich wird, zum Beispiel Überweisungen nach Russland zu machen. Das wäre also wirklich ein riesiger Schritt. Blinken wurde genau danach auch heute präzise in der Pressekonferenz gefragt. Er hat es nicht dementiert, er hat es nicht bestätigt. Er hat gesagt, er wird das nicht öffentlich sagen. Aber er wird Sergej Lavrov morgen sehr deutlich machen, dass einiges auf dem Spiel steht.
Um einzulenken, formuliert aber ja auch Putin Bedingungen und fordert die vertragliche Zusicherung über das Ende der NATO-Osterweiterung. Wie reagiert denn die NATO?
Ja, zum einen sagt Außenminister Blinken aus den USA, dass man da die Perspektive nicht vertauschen soll. Er hat wörtlich heute gesagt, wenn es nicht so ernst wäre, dann würde er sagen, dass die Ukraine Russland bedroht. Das sei in seinen Worten ein schlechter Witz. Und ansonsten geht es ums Grundsätzliche. Die Ukraine ist ja kein NATO-Mitglied, sondern NATO-Partner. Man hat auch gesagt, das Land kann grundsätzlich NATO-Mitglied werden. Das ist schon 2008 passiert, aber seitdem eben nichts weiter. Auch damals waren Deutschland und Frankreich schon sehr zurückhaltend mit dieser Perspektive, weil man einfach die Probleme gesehen hat. Aber NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat heute nochmal klar gesagt, die Ukraine ist ein souveränes Land, das kann selber darüber entscheiden, ob es einem Bündnis beitreten will, wenn die NATO das denn überhaupt möchte. Und er hat auch ganz klar nach Moskau die Botschaft gerichtet, Moskau wörtlich hat darin kein Vetorecht.
Danke für die Information, Markus Preis.
Gerne.
Auch der Mann, zu dem wir jetzt kommen, hat ein Problem mit Putin, sowas wie einen kalten Krieg in Russland. Und im Kern geht es dabei auch um Gebietsansprüche. Wie viel Platz bekommt die Natur, wie viel die Industrie? Was hier aussieht wie ein geteerter Platz, ist in Wahrheit Schnee unter einer Decke aus Kohlestaub. In Sibirien, einem der größten Kohlereviere der Welt, eine der größten Wunden der Taiga. Wladimir Silviak deckt sowas auf, gemeinsam mit seinem Netzwerk Ecosachita, und er legt sich dafür an mit den Mächtigen seines Landes. Heute hat er dafür den alternativen Nobelpreis bekommen. Christina Nagel zeigt, wo seine Arbeit begann.
Sie steht noch heute, die alte Kaliningrader Fabrik, mit der alles begann. Hier wurde zu Sowjetzeiten Zellulose gebleicht und zu Papier verarbeitet. Ohne Rücksicht auf Verluste, erinnert sich Wladimir Sliviak, der inzwischen von Deutschland aus arbeitet. Diese Fabrik war bekannt dafür, dass sie gefährliche Abwässer, krebserregende Giftstoffe, auch Dioxine, die zum Bleichen der Zellulose genutzt wurden, einfach ungefiltert in den Fluss gekippt hat. Mit verheerenden Folgen für die Menschen in der Stadt. Der Umweltschützer begann, Proteste zu organisieren. 10.000 gingen 1990 auf die Straße, und das mit Erfolg. Die Fabrik wurde geschlossen. Das war schon überraschend. Es hat viele neue Kräfte freigesetzt. Aus lokalen Initiativen wurden mit den Jahren landesweite Aktionen. Von Antikohlekampagnen im sibirischen Kusbass bis hin zu Protesten gegen Atomkraft. Als es Sliviak und seiner Organisation 2013 sogar gelang, den Neubau eines Kernkraftwerks zu verhindern, schlugen die russischen Behörden zurück. Sie stuften Ecosachita als ausländischen Agenten ein. Die Umweltaktivisten weigern sich bis heute, den diffamierenden Titel öffentlich zu tragen, was zu Verfahren und hohen Geldbußen führte. Weil wir keine kommerzielle Organisation sind, also kein Geld verdienen, konnten wir diese Geldstrafen nicht bezahlen. Gegen unsere Kollegin in Kaliningrad, Alexandra Karaljowa, wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet. Sie musste Russland verlassen, um nicht im Gefängnis zu landen. Auch wenn führende Köpfe von Ecosachita inzwischen in Deutschland sind, die Aktivisten vor Ort machen weiter. Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste der Erhalt der kurischen Nährung. Seit Jahren dokumentieren sie, wie sich der schmale Landstrich, der zum Welterbe der UNESCO gehört, verändert. Durch den Klimawandel, schlechtes Nationalparkmanagement und zu viele Touristen. Wir sehen, dass ein Teil der Vordünen bereits zerstört ist. Es wird nicht genug getan, um sie wieder aufzubauen und zu schützen. Damit wächst das Risiko weiter, dass die kurische Nährung im Meer versinkt. Noch aber gäbe es eine Chance, sagt Wladimir Sliviak. Und im Nutzen selbst kleinster Chancen seien sie Profis. Deshalb ist ihm auch der alternative Nobelpreis so wichtig. Denn er lenkt den Blick auf die vielen ungelösten Umweltprobleme und auf die schwierige Lage der Aktivisten in Russland.
Drei Männer, ein Gedanke, wie es scheint. Bloß nicht die Raute machen, in der Nachfolge von Angela Merkel. Es ist nicht zu übersehen, wie schwer es der CDU fällt, sich neu aufzustellen. Anders als in den letzten zwei Jahrzehnten. Helge Braun will es versuchen, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Es kann nur einen geben als Parteichef, der die CDU wieder regierungsfähig machen soll. Ab Samstag entscheiden die Mitglieder, wem sie das zutrauen. Und heute Abend war das gemeinsame Vorstellungsgespräch in einem Town Hall Meeting, wie das auf Neudeutsch heißt. Natürlich mit strengen Corona-Regeln, weshalb Christine Schwiezer auch nur virtuell dabei war.
Wer wird der neue Chef im Adenauerhaus? Merz, Röttgen oder Braun?
Wir müssen den Anspruch weiter haben, die Volkspartei der gesellschaftlichen Mitte zu sein.
Wir müssen einfach anständig, offen, fair miteinander umgehen.
Wir haben verschiedene Wurzeln, soziale Wurzeln, liberale Wurzeln und konservative Wurzeln. Aber das müssen wir als Stärke begreifen.
Das Adenauerhaus wird mal wieder zur Town Hall, das Triell der Kandidaten. Ohne viel Schnickschnack, aber auch ohne viel Pfeffer. Die erste Hälfte ist es überwiegend freundlich, fast harmonisch.
Ich schließe mich dem ausdrücklich an, was Helge Braun und Norbert Röttgen gesagt haben.
Da kann ich anschließen, was Norbert Röttgen gerade gesagt hat.
Röttgen ist das wohl zu harmonisch. Er schaltet als erstes auf Attacke um. Vorsichtige Seitenhiebe beim Thema Klimaschutz. Merz und Braun setzen auf Forschung und Entwicklung.
Alle diejenigen, die schlauen Forscher und Entwickler in Deutschland, die gute Ideen haben, die unterstützen wir.
Wir könnten einen Beitrag leisten zur Lösung des globalen Problems, wenn wir in Deutschland wieder ein Land werden mit modernsten Technologien.
Röttgen kontert.
Also wir haben ein Ziel, das heißt 2045 Klimaneutralität. Und das geht nur mit klimaneutraler Energieproduktion. Und da haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Ja. Und wir warten jetzt mal, wann die Forschung etwas ergibt, sondern wir müssen natürlich sofort loslegen.
25 Mitglieder dürfen heute Abend stellvertretend für 400.000 ihre Fragen stellen, darunter auffallend viele Frauen. Das Thema treibt auch die Basis um.
Wie konkret wollen Sie daran etwas ändern, dass generell wenig Frauen in der CDU engagiert sind?
Also das Erste ist, dass wir diese Struktur- und Satzungskommission, also die schrittweise Einführung der Frauenquote machen müssen, damit wir Repräsentanz haben, damit Frauen sich angesprochen fühlen.
Frauenquote, Merz sieht das etwas anders.
Mein Team bildet wahrscheinlich die ganze Bandbreite der Meinungen in der CDU ab. Christina Stump ist gegen die Quote, Mario Chaya ist dafür und ich sage, wenn uns nichts Besseres einfällt, bin ich auch dafür.
Es geht um die Partei, Migration, Bildung, Renten, Ost und West, aber auch um Europa und die Welt, vor allem um China.
Ich plädiere für eine Strategie des Westens, die auf Stärke setzt. Es geht um Normen und Werte.
Die Konsequenz muss sein, dass die Europäische Union eine China-Strategie hat. China hat eine Europa-Strategie, aber Europa hat keine China-Strategie.
Und am Ende wirbt jeder mit einem Foto nochmal für sich. Merz setzt auf sein Team, Röttgen auf seine Familie und Helge Braun auf die Mitglieder, die künftig nach Wahlen wieder so schön jubeln sollen.
Vor genau einem Jahr fuhr ein Mann in der Fußgängerzone von Trier. Mehrere Menschen starben. Heute wurde ihrer gedacht. Der Nachrichtenüberblick mit Judith Rakers.
Mit einem Gottesdienst im Trierer Dom zur Tatzeit wurde an die Opfer der Amokfahrt erinnert. Knapp 400 Angehörige und Einsatzkräfte nahmen an der Gedenkfeier teil. Vor einem Jahr waren 5 Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden, als ein Mann mit einem Auto in die Trierer Innenstadt raste. Eine Person erlag vor wenigen Wochen ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter muss sich seit August wegen Mordes sowie Mordversuchs vor Gericht verantworten. Bei einer internationalen Razzia gegen Geldwäsche sind laut EU-Polizeibehörde Europol mehr als 1.800 Personen festgenommen worden. Tausende kriminelle Transaktionen seien aufgedeckt worden. Die Operation habe einen Schaden von 67,5 Millionen Euro verhindert. Beteiligt waren neben EU-Staaten auch Australien, Großbritannien, Kolumbien und die USA. Für den Einzelhandel hat das sehr wichtige Schlussquartal unerwartet mit Umsatzrückgängen begonnen. Die Vorweihnachtszeit ist in der Regel für die Einzelhändler die umsatzstärkste Zeit des Jahres, die aktuell jedoch unter anderem von der angespannten Corona-Lage getrübt wird. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Menschen haben wegen der Ansteckungsgefahr von Shoppingtouren Abstand genommen. Wegen der Lieferengpässe haben sie Käufe nicht getätigt oder verschoben. Zudem sind viele Dinge wie zum Beispiel Energie teurer geworden, sodass weniger Geld fürs Einkaufen bleibt. Unterm Strich sind die Umsätze der Einzelhändler im Oktober um 0,3% gesunken. Erwartet worden war ein Anstieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der noch vor dem langen Lockdown lag, ergab sich ein Rückgang um knapp 3%. Einzelhändler befürchten zusätzliche Einbußen durch die Einführung einer bundesweiten 2G-Regel, die schon morgen beschlossen werden könnte. In Geschäfte dürften dann nur noch Geimpfte und Genesene. Der Einzelhandelsverband HDE hält dies für verfassungswidrig. Er fordert Entschädigungen für die Händler wegen Umsatzeinbußen und höherer Kosten durch Einlasskontrollen.
Heiße Schlitten, schick geschnitten. Alles, was der Mann mit Benzin im Blut begehrt, das war lange das Image der Essen Motor Show, dem Hochamt der Tuner-Szene in Deutschland. Eine fremde Welt für alle, die noch nie über Zug- und Druckstufen ihrer Stoßdämpfer nachgedacht oder bis zu den Ellenbogen in ihrer Ölwanne gesteckt haben. Doch ist das immer noch so? Muss ein Auto wirklich rollen und rauchen? Und lässt sich Elektroauto auch tunen? Wir haben nachgeschaut und waren mittendrin im Revier mit Stefan Göke.
Autos sind hier keine Autos, es sind Kunstwerke. Tuning, ein Fest für die Sinne, der Anblick sowieso, der Geruch von Benzin und Metall. Und dann der Klang, ein Motorstart, eher ein Konzertbeginn.
Mmh.
Es dauert nur wenige Sekunden, dann sind sie plötzlich alle da.
Das ist wohl laut, klar. Hat man von der anderen Seite der Halle gehört, sind wir gleich rübergekommen und uns das angeguckt. Ne?
Was passiert denn da, wenn dann so ein Motor angeht bei dir?
Ja, bei mir, mein Herz geht auf. Ich mag das, wenn es laut wird. Am besten 6-Zylinder, 8-Zylinder, 10-Zylinder, 4-Zylinder fährt ja fast jeder mittlerweile. Ja. Aber es muss laut sein, es muss knallen hinten raus. Das ist schön.
Das zu fühlen, das zu erleben, das zu spüren, das ist einfach.
Ja, natürlich, ich könnte jetzt Briefmarken sammeln oder bei mir im Keller mit Eisenbahn spielen. Aber prinzipiell ist halt das Fahrzeugumbau, das kam aus der Familie raus, von klein auf. Wie funktionieren die verschiedenen Komponenten miteinander?
Doch Tuning ist nicht nur meist Männer-, sondern auch Verbrennersache. Ich treffe Michael Jungmann samt Chevrolet. Das Auto hat gewissermaßen einen der Könige der Verbrennermotoren. Schlappe 16 bis 18 Liter Verbrauch. Michael schraubt an Autos, seit er 16 Jahre alt ist. Und genau das ist das Problem, sagt er. Ein E-Auto braucht Strom und das war's. Kein Auspuff, kein Vergaser, nichts, was man frisieren könnte.
Ich glaube, wenn wir wirklich komplett rein elektrisch werden auf Dauer, dann stirbt sehr, sehr viel Leidenschaft und auch sehr, sehr viel Hobby aus. Weil du kannst dich nicht mit deinen Jungs auf ein Bier auf einen Samstagabend treffen und ein bisschen Auto schrauben. Elektromobilität ist ein Punkt. Leute, die in der Stadt wohnen, die nur mobil sein müssen, um A nach B zu kommen. Da finde ich, das ist eine richtig gute Sache. Aber es muss leichter umzusetzen sein und es muss auch rentabler für die Kunden sein.
Und genau das sind die Bedenken. Reichweite, Batterien. Doch dann finde ich sie doch. Getunte und tiefer gelegte E-Autos. Die Verkehrswende habe ich mir optisch irgendwie anders vorgestellt. Und doch, die ersten sind überzeugt.
Ich war anfangs eher abgeneigt von Elektro, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich finde es tatsächlich sogar gut. Es ist was anderes, es ist neu, man muss sich dran gewöhnen. Aber es ist schön.
Mehr oder weniger zähneknirschend nimmt die Szene zur Kenntnis, dass sie sich wandeln muss. Überhaupt ist schon einiges anders. Ich stelle fest, es sind viele junge Autofans da. Vorbei die Macho-Zeiten. Frauen häufiger am Steuer und weniger auf der Kühlerhaube. Und auch die Sache mit den Sinnen ändert sich. Der Klang beim E-Auto weg und nur mühsam über Soundmaschinen zu simulieren. Und selbst der Geruch, lerne ich hier in Essen, ist nicht mehr das, was er mal war.
Wir haben Apfel, Himbeere, Kirsch, frische Wäsche ist mein persönlicher Favorit. Da haben wir es tatsächlich geschafft, diesen Duft von, man hat gerade den Trockner ausgemacht, man kommt in die Waschküche und das ganze Gefühl hat man dann im Auto.
Und dann gibt es doch noch die Begegnung von Chevrolet-Fahrer Michael Jungmann mit dem getunten Elektroauto. Ob das dauerhaft was wird zwischen den beiden, stand jetzt noch unklar.
Claudia Kleinert hatte uns heute auch viel Tempo angekündigt, allerdings in der Erdatmosphäre. Der Wind war stellenweise ganz schön heftig, Claudia.
Ja, Karin, und jetzt im Moment ist er auch noch sehr heftig. Das lässt aber mehr und mehr nach. Das heißt, der Höhepunkt ist schon überschritten. Und wenn wir auf dem Radar mal gucken, wir sehen über der Mitte und dem Süden Schauerlinien und Regenlinien. Und hier wird jetzt dieses Tiefdruckgebiet eben mit an der Südwestkante dem heftigsten Wind zu uns hereinkam. Das Radar ist ganz aktuell. Und zum einen schneit es im Moment, Hamburg, Schleswig-Holstein beispielsweise. Zum anderen sind hier auch noch die kräftigsten Böen. Das Ganze verlagert sich jetzt weiter Richtung Ostsee. Da wird es dann auch noch Sturmböen und vereinzelt auch schwere Sturmböen geben können. Das ist aus der letzten Stunde. Spiekeroog 104 Kilometer pro Stunde. In Hamburg 102 Kilometer pro Stunde. Dort beispielsweise war auch wirklich sehr, sehr oft die Feuerwehr im Einsatz. Dann hat es jetzt auch noch kräftig geschneit. Der Schnee verwirbelt natürlich im Moment auch durch diesen heftigen Wind. Der kräftigste Wind, der zieht jetzt weiter nach Osten Richtung Ostsee. Das heißt, das Schlimmste, zumindest im äußersten Nordwesten, ist durch. Und jetzt kommen immer noch Sturmböen und eben vereinzelt auch schwere Sturmböen weiter nach Osten voran. Glätte wird aber auch ein Thema sein, denn da fällt zum einen Schnee und zum anderen sind die Straßen nass. Dann gehen die Temperaturen auf unter 0 Grad. Dementsprechend kann es gefährlich glatt werden hier in einem Streifen Schleswig-Holstein-Hamburg rüber bis nach Mecklenburg-Vorpommern und natürlich auch in den höheren Lagen, wo noch so ein bisschen Schnee fällt. In der Nacht gibt's noch anfangs Schnee, Regen und Graupelschauer. Ansonsten aber wird das Ganze nach Süden hin eher Regen sein. Und morgen im Laufe des Tages kommen dann neue Schauer mit Regen, mit Schnee, der zum Teil bis runtergedrückt wird, mit Graupel, mit Gewittern, da ist wirklich alles dabei. Die Sonne allerdings eher selten. Am ehesten wird es die geben, so von südlichen Niedersachsen rüber bis nach Brandenburg, bis nach Berlin. Temperaturen morgen früh eben im Norden und Nordosten minus 1, minus 2 Grad. Vorsicht, kann glatt sein, sonst 5 Grad. Am Nachmittag steigen die Werte kaum an. Und Freitag kommt dann im Laufe des Tages von Nordwesten her neuer Regen. Samstag schneit es erst im Süden richtig kräftig in Bayern, bevor das Ganze in Regen übergeht.
Für diese Aussichten vielen Dank, Claudia Kleinert. Und das war's von uns für heute. Sandra Maischberger bespricht jetzt mit ihren Gästen die Themen der Woche. Natürlich auch die Vorbereitungen für eine generelle Impfpflicht und die neuen Beschränkungen, die morgen beschlossen werden sollen. Was genau entschieden wird zwischen Bund und Ländern, erfahren Sie morgen Abend wieder bei uns. Bis dann.